ist echt eine Freude für mich, heute hier zu sein. Ich freue mich total. Und ihr müsst ein bisschen denken heute Abend. Gell? Wir machen ein bisschen Denksport. Wir machen so ein bisschen, also es waren so viele lustige Sachen. Ich mache jetzt ein paar Sachen, um die Stimmung ein bisschen zu senken. Gell? Weil, ne? Und die Studenten, ne, da muss ein bisschen intellektuell zugehen. Oder wir tun zumindest so. Wir verwenden zumindest ein paar so Begriffe. Schau mal her. Ich habe neulich was Interessantes gelesen. Und zwar eine Auflistung. Da hat man Leute gefragt, wofür sie bereit wären, zu sterben oder wofür sie bereit wären, ihr Leben zu riskieren. Ich weiß nicht, ob du über das mal nachgedacht hast. Also da haben jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnigen gefragt, irgendwelche Fundamentalisten, die sie in die Luft sprengen, sondern hat ganz normale Leute gefragt auf der Straße, wofür wärst du bereit, dein Leben zu riskieren oder wofür wärst du bereit zu sterben? Und die allermeisten Leute haben eigentlich gesagt, sie wären im Wesentlichen nur bereit, so für ihre engste Familie zu sterben, so wenn Leben der Angehörigen bedroht ist und so, dann würden sie auch echt kämpfen und so. Ich weiß nicht, ob du mal über das nachgedacht hast, ob es was gäbe, wofür du zu sterben bereit wärst. So, und ich habe ein bisschen rumgeschaut, wofür riskieren Menschen das Äußerste so in der ganzen Welt? Und ich bin auf eine Sache gekommen, was ich total interessant finde, und zwar Menschen riskieren das Äußerste für die Wahrheit. Ich habe zum Beispiel an so Leute gedacht wie Kriegsreporter. Ich weiß nicht, ob du je an Kriegsreporter gedacht hast, aber jetzt in Syrien zum Beispiel im Bürgerkrieg, da gibt es tatsächlich Hunderte von Männern und Frauen, die da, während die da schießen, laufen die rum, riskieren ihr Leben, weil sie sagen, die Wahrheit muss ans Licht kommen. Die Wahrheit ist was, was Menschen unendlich wichtig ist. Es gibt auch Leute wie in der arabischen Revolution da vor ein paar Jahren oder auch heute noch in vielen Staaten, die sagen, hey, ich bin nicht bereit, weiter in so einem Lügensystem zu leben. Auch lieber sterbe ich, als wenn ich in so einer Unwahrheit leben muss. Oder auch in der DDR früher, wo Leute immer von der Stasi beobachtet waren, gell? Da gab es Leute, die mussten sich immer verstellen, die durften nie zeigen, wie sie sind. Und das Krasse ist, es macht Menschen kaputt. Menschen können oft leichter damit leben, wenn sie zu wenig zu essen haben oder wenn sie verfolgt werden, als wenn sie das Gefühl haben, ich kann nicht in der Wahrheit leben. Das ist übrigens der gleiche Grund, warum Leute nächtelang aufbleiben, im Internet surfen oder so Verschwörungstheorien und überlegen, wie ist das alles, weil es im Menschen was gibt, das sagt, was ist die Wahrheit? Ich muss das rausfinden. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das Gefühl habe, dass wir belogen werden oder dass wir fremdgesteuert werden oder dass da überhaupt keinen Sinn dahinter gibt, dass es alles irgendwie nur Fake ist. Menschen können nicht leben ohne Wahrheit. Menschen können auch nicht leben ohne... Es ist ein bisschen eine harte Geschichte, aber schau, man hat, ich erzähle lauter so harte Geschichten, heute fällt mir auf, lauter so Stimmungskiller, aber man hat Leute, hat man eingesperrt in so Gefangenenlagern oder auch in so Konzentrationslagern und weißt du was, was Menschen noch fertiger macht, als wenn ihnen selber was Böses getan wird? Ich meine, es ist schlimm, wenn jemand dich einsperrt, wenn jemand dich schlägt, es ist für den Menschen furchtbar, aber noch furchtbarer ist es, wenn er selber was Böses tun muss. Immer wieder auch die Geheimdienste und so arbeiten. Hey, keine Ahnung, wenn du nicht mit uns paktierst oder wenn du nicht deine Geheimnisse verrätst, dann musst du hier den erschießen oder sowas oder diese Sachen. Es gibt nämlich im Herzen des Menschen dieses Ding, hey, ich will richtig leben. Wir haben so eine Sehnsucht im Herzen des Menschen nach Wahrheit und wir haben eine Sehnsucht nach dem, was ich jetzt mal nenne, das Gute. Das ist übrigens all die Sachen, gell? Hat noch nicht irgendwie mit Fromm und Gott und sonst was zu tun, muss einfach nur mal zum Beispiel, können total überhaupt nicht religiöse Menschen sein, muss nur mal mit zum Beispiel mit einem Veganer diskutieren, der echt über, nein, ich will mich nicht lustig machen, also jemand, der da entschieden ist und wow, da merkst du so richtig, da gibt es so die Sehnsucht, hey, aber das ist falsch, wie du lebst und so soll man leben. Du könntest auch sagen, so wurscht, ob du das richtig oder falsch findest. Nee, aber in uns Mensch ist wurscht, genau. Nein, sorry. Alle Veganer werden mich hassen. Nein, aber es gibt eine Sehnsucht im Herzen des Menschen. Ich will das Gute. Und die Leute haben unterschiedliche Versionen davon, was das ist. Gell? Aber keiner kann leben ohne das Gefühl, irgendwie, ich bin auf der Seite der Guten oder ich versuche das Gute zu machen. Wenigstens irgendwie das, wenigstens was mir als das Gute erscheint. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was weniger Dramatisches, jetzt kommen wir ein bisschen runter von den ganz schlimmen Themen mit den Gefangenenlagern und Zeug und so, aber ich erzähle euch jetzt von einer tiefgreifenden Erleuchtung, die ich hatte. Und so tiefgreifend ist er nicht, aber erstmal, meine Geschichte ist ja so, wenn Übrigens, ich fand das Video unverschämt. Sehe ich so aus? Boah, ich habe das gesehen. Ich habe sofort meine Frau gefragt, sehe ich so aus? Sie hat gesagt, naja, schon. Aber sie kommt relativ gut weg in dem Video. Ist egal, ich hab schon verziehen, ich bin Christ, also bin da ganz gut in Vergebung drin und so. Na, aber ich war ja, also mit, wenn du dir denkst, okay, der betet immer und Tag und Nacht und macht alle möglichen Geschichten. Wenn du mir das vor etlichen Jahren erzählt hättest, hätte ich das nie im... Ich hätte es nie gedacht. Also ich war mal ganz normal früher. Ich war so ganz, ganz normal. Und dann ist mit mir was passiert, was mein Leben total umgedreht hat. Das erzähle ich euch nachher noch davon. Aber wenn du jetzt drin sitzt und übrigens, wenn du zum ersten Mal bei sowas bist und heute hier bist, du bist mein Held. Ich finde es total cool, dass du da bist. Weil als ich das erste Mal, mir haben auch Leute gesagt, hey, komm mit, das sind junge Leute und Musik. Ja, und du denkst, das sind lauter normale Leute. Ja, und dann kommst du hin und dann sind das alles Freaks. Und da, wo ich hin war, das war noch schlimmer. Die sahen alle total normal aus, so schöne Mädchen und so auch. Und mittelschöne Jungs und so, also so ganz wie hier. Und die haben dich mitgebracht und mich hat das voll nicht interessiert. Ich war so hippie-mäßig drauf, wahrscheinlich wie Boris Palmer in seiner Jugend oder so. Also so, ich weiß es nicht. Er ist schon gegangen, aber wir haben uns ganz gut verstanden vorher. Und ich saß da drin und so, und es waren alle ganz normal und cool und so. Und dann haben die angefangen vorne, ne, wie jetzt auch, mit diesem Jesus-Ding. So. Und dann fingen die an, die saßen da drin und haben die den hier gemacht. Ja, echt gedacht, ich war schockiert, ich weiß nicht mehr genau, was ich gedacht habe, aber im Stil so etwa, was auch immer du rauchst, rauch weniger davon oder sowas. Irgendwie, die war sehr eigenartig und so. Und deswegen, langer Rede, kurzer Sinn, wenn du heute das erste Mal bei sowas bist und man hat dich mitgeschleppt, ich finde das so mutig und ich bin nicht hier, um dir irgendwas draufzudrücken und dich zu belehren oder sonst was, das steht mir überhaupt nicht zu, das steht keinem hier zu, sondern ich will eher sagen, hey, in dir gibt's Fragen, und in dir gibt es Sehnsüchte, die du echt ernst nehmen solltest und die echt wichtig sind und über die du nicht drüber gehen kannst. Und zwei habe ich euch schon genannt. Das erste ist das Thema Wahrheit, das zweite ist das Thema das Gute. Das dritte, da hatte ich eine kleine Erleuchtung, als ich einmal am Strand von Tel Aviv spazieren gegangen bin. Da geht man ja nicht alle Tage spazieren, aber da war ich halt mal. Und Tel Aviv, Israel, das liegt am Mittelmeer und das Mittelmeer ist links, wenn man nach Norden schaut, also im Westen. So, und wenn das Meer im Westen liegt, dann hat man den Vorteil, dass wenn Sonnenuntergang ist, dann sieht man halt, wie die Sonne im Meer versinkt, wenn es ein klarer Tag ist und es sieht halt super aus. Ich weiß nicht, wer hat schon mal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Wahrscheinlich ganz viele. Es ist halt total schön. Und es war einer von diesen ganz schönen, hellen Tagen, wolkenlosen Tagen und ich war bei einer Frau unterwegs und der Strand war voll mit Leuten. Also da waren Jogger, waren Leute, die von der Arbeit kamen, da waren Mütter, die ihre Baby-Buggies geschoben haben und da waren Leute, die ihre Hunde-Gassis geführt haben und da waren Touristen und alle möglichen waren am Strand, war voll so. Und was mir aufgefallen ist, als die Sonne untergegangen ist, sind irgendwie alle stehen geblieben. Und zwar war diese Szene so spektakulär, ich bin auch stehen geblieben. Also die Sonne war wie diese dunkelrote, fette Fleischtomate, die so langsam, das dauerte nur ein paar Minuten, bis die ganz versunken ist, bis sie im Meer versunken ist und das Meer war so ein purpurnes Glitzern und der Himmel so irgendwie violett mit ein paar Wölkchen, die so orange waren. Es sah unglaublich spektakulär aus und ich bin stehen geblieben, habe nur geschaut, wow. So, und dann ist mir aufgefallen, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, dass am Strand überall Leute stehen geblieben sind, weil es so, so faszinierend war. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Ihr seht das doch fast jeden Tag, ihr lebt doch hier. Aber trotzdem, wenn was so schön ist, dann packt es einen. Wenn du irgendwo in der Natur was Schönes siehst, du musst einfach schauen. Und jetzt hatte ich die Erkenntnis, die große Erkenntnis. Und zwar, ich habe gesagt, der Strand war voll mit Leuten. Leute, die ihre Hundegassi geführt haben, Leute, die von der Arbeit kamen und Jogger und alles. Und alle blieben stehen und sahen den Sonnenuntergang an. Alle, bis auf, es gab eine Ausnahme, wer nicht stehen blieb, durch die Bank nicht. Die Hunde. Die Hunde blieben nicht stehen. Okay, da waren die Hundegassi geführt haben. Wow, wow. Und dann haben die so gesagt, oh, Sonnenuntergang, hier, schau mal, Bello oder... Weiß nicht, wie man auf Hebräisch sagt, Belot oder keine Ahnung, könnte man jetzt nicht. die Theologiestudenten fragen, so, weiß ich nicht, typisch hebräischer Hundename. Ich habe keine Ahnung, komm auf nichts. Ist egal. Auf jeden Fall, die Menschen sind stehen geblieben, boah, schau mal, Sonnenuntergang. Die Hunde, wow, die waren total nicht interessiert am Sonnenuntergang. Es war ihnen komplett egal. Und da ist mir eine Sache bewusst geworden. Und zwar, wir Menschen regieren unglaublich stark auf eine Sache. Und das ist die Schönheit. Und wir Menschen haben in unserem Herzen was sich nach Schönheit sehnt. Jetzt egal, wie du getickt bist, gell? Wie du gestrickt bist. Manche von euch, irgendwie, keine Ahnung, du stehst auf Musik. Wenn du Musik hörst, boah, dann wird alles in dir, geht mit und ist lebendig. Und vielleicht bist du so ein Freak, der irgendwie auf Kunst, der Kunst gut findet oder Literatur. Oder du bist dieser Landschaftstyp, du steigst auf den Berg hoch und es ist so toll für dich, wenn du die ganze Natur siehst und alles und so. Aber egal was, jeder Mensch reagiert auf Schönheit. Massiv reagieren wir natürlich auch auf die Schönheit von Menschen. Wenn du einen schönen Mensch siehst, denkst du, kennst du das? Manchmal sieht man so schöne Menschen, also es fällt einem fast nichts ein, zu reden, weil man sich denkt, wie kann man so schön sein? Also egal. Also ich bin verheiratet, ist alles gut. Gell? Nur so einfach. So, alles gut. Aber, und dann ist mir einfach bewusst geworden, die Hunde, die sind nicht stehen geblieben, die sind weitergelaufen. Und die Tiere, die sind auch sonst irgendwie mit dem Thema Schönheit. Also es ist jetzt nicht so. Also keine Ahnung, weißt du schon, dass du zum Beispiel eine Kunstgalerie in der Stadt, weißt du, dass du irgendeine Schranke bräuchtest, dass die Katzen und die Hunde von der Straße nicht reinlaufen, weil sie auch Picasso sehen wollen. Ist nicht. Ja, oder weißt du, wir Menschen, wir bauen Häuser oder tun Wohnungen, einrichten, wir richten die nicht nur so ein, dass man schlafen kann. Und gut, es gibt Studentenbuden, die sind schon so eingerichtet, dass man, gerade die von manchen Jungs und so, aber irgendwie, wenn man länger wo wohnt, will man doch auch, dass es schön ist, okay? Irgendwie, da hängt man irgendwas hin und irgendwie, das ist ein bisschen ein Poster oder eine Gardine und so. Hey, kein Tier macht das. Ich meine, der Dachs, der baut sich auch einen Dachsbau. Du brauchst nicht glauben, dass der Dachs irgendwo farbiges Papier abknabbert und das in seine Dachshöhle reinhängt, einfach nur, weil es schön ist. Das kannst du vergessen. Oder weißt du, die Tiere ernähren sich auch. Und wir Menschen, wenn du in ein Restaurant gehst, du bekommst das Essen, in der Regel wird das ein bisschen verziert. Einfach so, weil es schön ist. So ein Tomätchen und ein Petersilchen. Ja, stell dir vor, Papa Löwe geht auf die Jagd. Und frisst die, oder packt die Gazelle, schleift sie heim, so eine Blutspur, und schleift sie zur Höhle, oder ich weiß nicht, wo die wohnen, irgendwo im Schlupf, keine Ahnung, und so zu Mama Löwe und zu den Kindern. So, und kurz bevor er fertig ist, hüpft er noch schnell zur Seite, beißt irgendwo ein bisschen Grünzeug ab und drapiert es der Gazelle in die Ohren, so als Deko oder so. Ist nicht. So, die drei Sachen, das ist das Gleiche wie, keine Ahnung, die Löwen oder die Tiere, ne? Bei denen ist es nicht ein Thema, die Wahrheit, oder es auch nicht, dass die moralische Bedenken hätten, dass sie überlegen, wie ist es jetzt gut, wie ist es human, wenn ich das Zebra töte, dass es möglichst schnell geht. Also nur wir Menschen stellen uns so Fragen und ich habe darüber nachgedacht, hey, woran liegt es denn? Weil, weißt du, die Jungs, die sagen, okay, Menschen sind halt einfach, weiß ich nicht, sind halt einfach so entstanden von alleine. Da war erst irgendwie die Ursuppe und dann hat, weiß ich nicht, der Blitz eingeschlagen und dann irgendwie die Enzyme. Und ehe du dich versahst, war der Mensch da. So, also die das glauben, die können ja schon erklären, warum wir zum Beispiel essen oder warum wir uns fortpflanzen. Aber weißt du, wenn du glaubst, der Mensch ist nur Natur und das ist alles nur Bio, hey, warum haben Menschen die Sehnsucht nach Wahrheit? Warum haben die Menschen die Sehnsucht nach dem Guten? Warum haben Menschen die Sehnsucht nach Schönheit, wenn es das doch gar nicht gibt? Schau mal her, die absolut massive Menschheitsfrage ist die, ich würde die gern jedem Menschen stellen, diese Sachen da, die ich hier reinpacke. Ich würde gerne fragen, gibt es das wirklich? Oder ist das einfach nur so eine komische Angewohnheit des Menschen, dass wir es witzig finden, über sowas nachzudenken? Warum denken wir an sowas nach? Schau, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst mit jedem Atheisten, kannst du reden, kannst du sagen, hey, selbst du Atheist, wenn du deine Richard Dawkins Bücher liest und argumentierst, zum Beispiel, dass die Kirche, das waren die ganz Bösen, weil die haben alle die Hexen verbrannt. Da musst du sagen, okay, du glaubst also auch an das Gute. Sage, ja. Okay, und dann sagen sie, und das mit Gott, das kann nicht stimmen, weil ich kann das beweisen, so und so, und das stimmt auch nicht. Kannst du sagen, ah, interessant. Du glaubst also, dass es die Wahrheit gibt. Du bist halt der Meinung, dass es Gott nicht gibt, aber du argumentierst ausgehend von der Wahrheit. Und ich würde sagen, hey, woher kommt die Sehnsucht in dir nach Wahrheit? und nach dem Guten. Woher kommt es? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen Philosophen, zum Beispiel der Albert Camus oder so, die sagen, hey, all das, das ist super, das ist toll, dass der Mensch das hat, aber es ist hoffnungslos. Also du sehnst dich nach Schönheit, aber alles, was dich in der Welt erwartet, ist, dass du irgendwann im Grab verfaulst, dass alle Schönheit irgendwann kaputt geht. Du sehnst dich nach dem Guten, aber die Wahrheit ist, dass die Welt unendlich böse ist, dass so viele Menschen leiden, die nie eine Chance bekommen im Leben. Und du sehnst dich nach Wahrheit, aber es gibt keine Wahrheit. Die Wahrheit ist einfach nur, dass wir ein Zellhaufen sind, der irgendwann stirbt. Das ist völlig wurscht. Es gibt kein großes Ganzes. Es gibt nicht die Wahrheit. Es ist die eine Möglichkeit, dass du sagst, all das ist keine Realität. All das ist ein Wunschtraum. Die andere Möglichkeit ist die, dass es das tatsächlich gibt, dass das tatsächlich Realität ist. Lass uns mal diese Möglichkeit anschauen. Erstmal, wenn das Realität wäre, dann müssten wir irgendwelche Hinweise haben. Dann sagen, Moment, warum um alles in der Welt soll es sowas wie Wahrheit wirklich geben? Ich will euch jetzt was vorstellen, was ich erst vor vielleicht einem Jahr oder zwei Jahren entdeckt habe. Und das liegt daran, weil ich war voll schlecht in Mathe. Voll schlecht. Kann ich mal fragen, wer auch Mathe echt schlimm findet? Ja? Mir hat das ein Mathematiker irgendwann erklärt und mittlerweile finde ich das sowas von faszinierend. Ihr müsst jetzt ein bisschen Mathe über euch ergehen lassen und ein bisschen Physik. Es ist echt nicht das typische, ich weiß nicht, ob du jemals über das nachgedacht hast, also ich nicht, aber ich finde es total krass. Und zwar gibt es in der Mathematik 5 Grundzahlen, auf denen die gesamte Mathematik aufbaut. 5 Grundzahlen, was könnten denn die sein? Ruf mal rein. 1, genau. 1 ist die Grundlage von allen natürlichen Zahlen. Da kann durch Addition jede andere Zahl hinzugefügt werden. Was noch? 0, auf jeden Fall, genau. Was noch? I, sehr richtig. I ist imaginäre Zahl. Und was noch? Pi ist die Kreiszahl. Genau, alle Kreise, alle geometrischen Figuren basieren auf der Zahl Pi. Und E, genau, die E-Funktionen und so weiter. Und mit diesen 5 Grundzahlen kannst du, auf diesen 5 Grundzahlen basiert die ganze Mathematik. So, und dann gibt es einen Typ, der hat was rausgefunden, weil du kannst E nicht herleiten. Du kannst nicht sagen E oder Pi, die Kreiszahl, keine Ahnung, wer hat die erfunden? Die ist halt da. Okay, ist kein Mensch, der gesagt hat, Pi, das legen wir jetzt mal fest bei 3, so und so, sondern das Ding ist einfach da. Kreise funktionieren so. Das hat kein Mensch erfunden. Sondern es gibt einen Typen, Mathematiker, der hieß Euler. Und der Euler hat Folgendes rausgefunden. Und der hat rausgefunden, das gilt E hoch I mal Pi plus 1 ist gleich 0. Das ist unglaublich, oder? Also ich muss kurz erklären. So. Also ich habe genauso geschaut, wie ihr sich das erste Mal gesehen habt. Das Ding wird genannt die Eulersche Identität. Eulersche Identität. Und das Krasse ist, in dieser Gleichung sind alle grundlegenden Zahlen drin, die fürs ganze Universum nötig sind. E, alle biologischen, oder nicht alle, aber biologische Sachen funktionieren nach E-Funktionen. Die Vermehrung von Bakterien zum Beispiel und Wachstum sind E-Funktionen. Also alles, was mit Leben zu tun hat, braucht diese Zahl E. Die Zahl Pi ist die Grundlage für die ganze Geometrie, also für alles, auch wie Planeten sich um eine Sonne bewegen in einem Kreis. Alles, was Geometrie im Weltall ist, basiert auf der Zahl Pi. Die Zahl I, die imaginäre Zahl, da haben wir erst vor kurzem rausgefunden, wofür man die braucht. Die braucht man nämlich für die ganze Quantenmechanik, für das ganze Zeug. Und 1 und 0 braucht man für die gesamte natürliche Zahlen, also wie viele Moleküle es im Kosmos gibt und so weiter und so Zeug. Und das Unglaubliche ist, dass dieses Ding hier zusammenpasst. Also du kannst einen Mathematiker fragen, sagen, hey, woran liegt es eigentlich, dass sich das Universum nach unseren Zahlen verhält? Und ein Mathematiker kann nur sagen, keine Ahnung, aber ist so. So. Und jetzt ist die Frage, warte mal, wenn dir irgendjemand sagt, der nicht an Gott glaubt, irgendein Atheist, wenn er sagt, hey, ist einfach nur die Welt ist nur Biologie und dann kommen irgendwelche Menschen, die denken nach und überlegen sich irgendwas, sagst du, Moment, die überlegen sich irgendwas, rechnen irgendwas aus Und das Universum verhält sich exakt nach dieser Formel. Du willst mir erzählen, dass es da keine Wahrheit dahinter gibt, oder? Du willst mir erzählen, dass es irgendwann bumm am Anfang gemacht hat. Keiner wollte das. Und ehe wir uns versahen, haben wir uns aus der Ursuppe spontan emporereignet. Das willst du mir erzählen? Sorry, halte ich für absolut komplett überhaupt nicht plausibel. Nächste Sache, die Schönheit. Also erstmal, ich habe herausgefunden, oder ich glaube, dass das hier nicht nur Gedanken im Kopf sind, sondern Realität. Dass es die Wahrheit gibt. Das ist krass. Du findest eine mathematische Formel, die als Formel funktioniert. Und auf einmal siehst du, krass, das Universum verhält sich nach dieser Formel. Es muss sowas wie Wahrheit geben. Die Frage ist noch, wie sie ist. Bei Schönheit ist es das Gleiche. Ich habe vorher erzählt, dass wir Menschen in uns drin diese Sehnsucht nach Schönheit haben. Es ist schrecklich. Stell dir ein Leben vor ohne Schönheit. Stell dir ein Leben vor, wo du fressen, saufen und dich fortpflanzen kannst, aber wo es sonst nichts Schönes gibt, wo es keine Musik gibt, wo es keine Kunst gibt, wo es keine Farben gibt. Es wäre ein schreckliches Leben. Wir können gar nicht leben ohne Schönheit. Jetzt ist aber die Frage, gibt es Schönheit wirklich? Und da ist mir aufgefallen, hey, oder ich frage mal so, was ist denn eigentlich das schönste Land der Welt, sozusagen? Ja, Baden-Württemberg. Nee. Oder wenn du überlegst, wo ist denn das Meer am schönsten? Ja, in der Schweiz? Nee. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil was ich raus, also ich war echt schon an relativ vielen Orten an der Welt und mir ist aufgefallen, dass das Meer eigentlich immer schön ist. Also, oder Sonnenuntergänge, was für Sonnenuntergänge sind denn am schönsten? Also ich weiß nicht, hast du jeden Sonnenuntergang gesehen, wo du gesagt hast, also der war höchst ordinär heute. Also so ein hässlicher Sonnenuntergang. Boah, also furchtbar. Oder eine Landschaft. Eine Landschaft, also du siehst irgendwo vom Berg runter und siehst die Bäume und das Meer, sagst also potthässlich. Dieses Grün von diesem Wald, grauenhaft. Ja? So, das Interessante ist, dass in der Natur, oder wenn du überlegst, was ist denn die schönste Blume? Ja, ist jetzt die Rose schöner als eine Nelke, als eine Gerbera, als eine Iris, meine Frau hat mir heute die Iris gezeigt, die in unserem Garten wachsen und ich musste immer an eine Ex-Freundin denken von mir, die auch Iris hieß. Aber ist egal. Also, warum erzähle ich das? Jetzt ist egal. Das wird ja nicht mitgeschnitten, oder? Nee, das können wir nachher dann rausschneiden. Auf jeden Fall, die Blumen sind, weißt du, du kannst sagen, sie sind unterschiedlich schön, aber die sind schon alle schön. Und dann ist mir aufgefallen, wenn du zum Beispiel in der Natur irgendwas siehst, was hässlich ist, das hat wahrscheinlich ein Mensch hingebaut. Echt wahr? Du bist in der Waldlichtung. Ja, und dann siehst du irgendwie die Bäume und das Rotkehlchen und den Himmel und dann siehst du irgendeine hässliche Trafostation aus Beton. Frage, was von beiden hat der Mensch gemacht? Die Lichtung oder die Trafostation? Genau, im Zweifelsfall das Hässliche. Ja, weil in der Natur hast du, es gibt in der Natur natürlich auch schlimme Sachen und nicht so schöne Sachen, aber du hast überall in der Natur dieses Schöne. Und denke ich, das ist total krass. Für die Hässlichkeit sind Menschen zuständig. Das, was wir Menschen erstmal vorfinden, ist eine Natur, die voll von Schönheit ist und eine Natur, die sich planmäßig verhält nach Gesetzen. Jetzt kannst du sagen, okay, das alles ist ein Zufall. Ich glaube, das nie im Leben. Das ist wie in eine Ausstellung zu gehen und 200 Bilder zu sehen und dann sagt nachher, glaubst du jetzt, dass jemand die Bilder gemalt hat? Und sagt, naja, es gibt keinen Beweis für den Maler. Also das Einzige, was wir feststellen können, sind die Atome von dieser Farbe. Ja, okay, go in peace, wenn dich das beruhigt, sowas zu glauben. Aber ich schaue mir diese Sachen an und die einzig sinnvolle Erklärung für mich, die einzige, die ich irgendwie überhaupt nachvollziehen kann, ist, das ist Realität und das ist Gott. Gott ist die Quelle, ist der Ursprung von all dem. Ich kann's nicht verstehen. Leute, die rumlaufen und sagen, weiß ich nicht, die Christen glauben an irgendwas Komisches und laufen dann bedrückt rum oder sowas. Ich sag dir, ich war früher ganz normal. Und mein Leben ist getroffen worden von diesem Gott. Und für mich ist Gott die Quelle von aller Schönheit, die Quelle von der Wahrheit. Das Leben macht keinen Sinn. Ich bin absolut kühn in dem zu sagen, das Leben macht keinen Sinn, wenn es Gott nicht gibt. Dostojewski hat gesagt über das Thema das Gute, gesagt, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Wenn es Gott wurscht, wenn es Gott nicht gibt, was gibt dir das Recht zu sagen, dass deine Moral besser ist als die andere? Und wenn es ich für richtig finde, dich umzubringen, wer bist denn du zu sagen, dass ich das nicht darf? Wenn es Gott nicht gibt, ist das eine Idee, die du hast. Das ist halt deine Einstellung. Du findest es nicht toll, Leute umzubringen. Ich dagegen finde es toll, außer wenn ich der Umgebrachte bin. Weißt du, wenn es Gott nicht gibt, ist das alles ein Joke. Dann, wenn es Gott nicht gibt, lass uns heimgehen und saufen und morgen sind wir tot, aber es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Wahrheit und es gibt nichts Schönes. Ihr Lieben, es gibt eine absolut letzte und tiefste Sehnsucht in Menschen, die noch tiefer geht als das. Und jetzt erstmal, der Ding ist, weißt du schon, sagst du, okay, Johannes, Wahrheit, Gutheit, Schönheit, gibt da jede Menge und eulersche Identität und so. Kannst du sagen, es kannst du ja viel erzählen. Es gibt so 1000 Philosophien. Es gibt so viele Religionen. Wer sagt denn, dass du recht hast? Sagen doch alle, dass die Wahrheit ist. Das ist echt nicht so leicht. Und ich kann nicht für mich beanspruchen, keine Ahnung, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Sondern ich kann nur sagen, hey, wem würde ich abnehmen, dass er die Wahrheit verkündet? Und ich kann dir sagen, wem ich abnehmen würde, dass er die Wahrheit verkündet. Ich würde nur jemandem abnehmen, dass er die Wahrheit verkündet, wenn es ein liebender Mensch ist. Denn in meinem Herzen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber weißt du, nur auf die Wahrheit zu pochen oder nur auf die Schönheit zu stehen, das kann auch jemand, der eiskalt ist. Das kann ein Ideologe sein, der dich Gehirn wäscht, der total verstrahlt ist oder ein Fanatiker. Glauben würde ich nur jemandem, der liebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sehe, dass ein Mensch liebt, dass er liebevoll ist, dann denke ich mir, hey, dir würde ich was glauben. Und es gibt in deinem Herzen, ob du es schon weißt oder nicht, es gibt eine Sehnsucht, die noch tiefer ist als alle anderen Sehnsüchte, und das ist die simple Sehnsucht, geliebt zu werden. Das ist die simple Sehnsucht, das ist der Grund, warum du auf eine Party gehst in der Hoffnung, jemanden kennenzulernen. Das ist der Grund, warum du nachts wachlegst und einsam bist, weil kein Mensch leben kann, ohne die Gewissheit, geliebt zu werden. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Das ist übrigens das gleiche Problem mit all den anderen Sachen auch. Und zwar in deinem Herzen gibt es einen Leerraum. Man kann sagen ein Loch oder einen Mangel. Und zwar jeder Mensch sehnt sich nach all dem. Nach der Wahrheit, nach dem Guten, nach der Schönheit, diese drei Sachen und die Sehnsucht nach Liebe, die male ich mal als dieses Viereck hin. Und das gibt es im Herzen von jedem von euch. Und ich habe jetzt echt eine schlechte Nachricht. Und die Nachricht lautet, dieses Loch in deinem Herzen ist größer, als was ein Mensch stillen kann. Ich weiß nicht, ob du das schon rausgefunden hast, ob du lange genug mit deinem jetzigen Partner zusammen bist, dass du merkst, ein Mensch kann deine letzte Erfüllung nie sein. Ich bin echt gut verheiratet, diese Woche seit 15 Jahren, aber meine Frau ist nicht meine Erlöserin, meine Frau ist nicht die Erfüllung all meiner Sehnsüchte, sie ist ein Mensch. Und auch ich bin nicht die letzte Erfüllung aller Sehnsüchte. Ihr Frauen wisst das wahrscheinlich mittlerweile eh schon, dass die Kerle halt Kerle sind. Also so, Männer sind okay, aber sie bleiben halt Männer. Gell? So, und wenn du insgeheim die Hoffnung hast, dass irgendwann ein Mensch kommt, der das alles in dir erfüllt, dann werden zwei Sachen passieren. Erstens wirst du enttäuscht werden und zweitens, du wirst diesen Menschen total überfordern. Gott hat in dich was eingebaut, was ein Platz ist, der für ihn reserviert ist. Ich möchte es so sagen, das Loch in deinem Herzen ist gottförmig. Der Mensch kann nicht leben ohne die Wahrheit, ohne das Gute, ohne die Schönheit und ohne die Liebe. Und ich bin hier, um zu bezeugen, weil ich es erlebt habe und weil ich es im Leben von tausenden anderen erlebt habe. Gott ist die Erfüllung von dieser Sehnsucht. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer verkündet diesen Gott? Und es gibt da 1000 Götter und es ist vielleicht der Wotan oder es ist der, weiß ich nicht, wie der Gott heißt. Und da komme ich zurück zu dem, ich würde nur jemandem glauben, der liebt. Und es ist der Grund, warum ich meinen Glauben in Jesus gesetzt habe. Weil ich keinen kenne, keine historische Person, die geliebt hat wie er. Ich will euch abschließend eine kleine Geschichte erzählen. Vorher war ja die Frage nach den peinlichen Zweitnamen. Ich habe keinen peinlichen Zweitnamen. Ich habe nicht mal einen peinlichen Erstnamen. Johannes ist ziemlich okay. Das ist gut. Nur, dass in der 7. Klasse unser Englischlehrer uns diesen bescheuerten Spruch beigebracht hat, wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Ich habe das damals nicht verstanden. Also egal. Ansonsten war ich mit dem Namen Johannes immer sehr, musste auch nicht verstehen. Christliche Veranstaltung hier, ist alles gut. Sonst war ich mit meinem Namen immer ganz einverstanden. Aber ihr wisst wahrscheinlich, die von euch, die tiefer drin sind oder so, dass es 4 Berichte über das Leben von Jesus gibt. 4 Berichte und die sind wahrscheinlich zur Zeit der Augenzeugen von Jesus schon in der ersten Fassung niedergeschrieben worden oder gehen auf jeden Fall auf die Zeit der Augenzeugen zurück. Es gibt ganz, ganz große Hinweise dafür, dass es so ist. Manche sagen es nicht so, aber ich bin überzeugt, dass es so ist. So, und einer von diesen 4 Leuten, die was aufgeschrieben haben, ist der Johannes. Und der Johannes, der hat noch mehr Sachen in der Bibel geschrieben. Und Johannes war einer von den 12 Jüngern Jesu. Und es gibt Johannes Brief und Johannes Evangelium und Offenbarung des Johannes hat er geschrieben. Und ich war in der Türkei am Strand, an dem Ort, wo der Johannes begraben wurde. Kannst du heute noch hinfahren? Das ist in Ephesus, also Selçuk, außerhalb von Ephesus. Und ich habe dort am Strand liegend die ganzen Briefe von Johannes gelesen. Und was auffällt ist, ich weiß nicht, wie vertraut du in der Bibel bist oder so, aber in diesem Brief, im ersten Brief von Johannes, da steht diese berühmte Aussage, dass Gott die Liebe ist. Also damit ist nicht gemeint, die Liebe ist Gott. Das ist nicht im Sinne von, wenn du jemanden lieb hast, dann ist es Gott. Nee, alle Menschen haben irgendjemand lieb, aber Menschen tun aus Liebe auch die schlimmsten Sachen. Also glaub nicht den Quatsch, wenn jemand sagt, solange jemand liebt, nee, Leute tun aus Liebe zu ihrem Vaterland oder Liebe zu ihrer Familie die schlimmsten Sachen. So, Johannes sagt andersrum und sagt, nee, Gott ist die Liebe. Und in diesem Brief geht es die ganze Zeit nur um Liebe. Und in seinem Evangelium, da nennt der Johannes nicht mal sich selber Johannes, sondern er nennt sich selber, wisst ihr das? Der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte. Das heißt, er nennt gar nicht seinen Namen, er sagt, ich bin der, den Jesus geliebt hat. Und im Johannesbrief gibt es eine Stelle, die finde ich total krass, muss man echt mal lesen. Da schreibt er das Wort Liebe, er verwendet das Wort Liebe, irgendwie in 5 Versen, ich glaube 20 Mal. Und der Satz geht etwa so, Gott ist die Liebe und wenn wir einander lieben, bleiben wir in der Liebe. Denn jeder, der liebt, ist in Gott und wenn die Liebe in ihm bleibt, müssen wir einander lieben. Geliebte, wenn wir einander lieben, ist die Liebe Gottes in unserem Herzen, denn Gott hat uns so sehr geliebt und so weiter. Liebe, 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 Geliebte, lieben, liebt, Liebe, geliebt, lieben, liebt. Und es gibt ja alle möglichen anderen biblischen Bücher, auch von Paulus und Petrus und so. Und ich saß da am Strand von Ephesus und habe überlegt, hey, Johannes, warum schreibst du so viel über Liebe? Warum ist das Thema bei dir so krass da? Und der Johannes hat seine ganzen Schriften total spät erst geschrieben. Der war schon 80 oder 90 Jahre alt. Und ich war da am Strand von Ephesus gesessen und auf einmal hat es bumm gemacht und ich habe verstanden, warum. Der schreibt von Liebe, der schreibt von Liebe, der schreibt von Liebe. Weißt du warum? Einfache Antwort. Weil er von den Evangelisten und von den neutestamentlichen Autoren als einziger dabei war an diesem Ort. Die Bibel berichtet uns, dass unter dem Kreuz von Jesus nur 2 Leute standen, nämlich die Mutter von Jesus, Maria, und Johannes. Der war dabei als der perfekte Mensch. Der Mensch, der die Wahrheit gesagt hat, der gesagt hat, ich bin gekommen, um Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Und der Gute war, der Menschen geholfen hat, über den keiner sagen konnte, hey, du hast irgendwas Blödes gemacht. Und der absolute Schöne war, der eine Ausstrahlung hatte wie kein anderer. Er war dabei, als dieser perfekte, vollkommene, schöne Mensch sich aus Liebe für uns Menschen an ein Kreuz schlagen ließ und sein kostbares Blut in den Dreck von Golgatha getropft ist. Einfach nur aus Liebe. Und Johannes steht da. Hey, und wenn du da dabei bist, hast du bis an dein Lebensende kein anderes Thema mehr als Liebe. Wenn du dann 80 bist, wenn du dann 90 bist, dann hast du hier keine Frage mehr. Und Johannes brüllt raus bis an sein Lebensende und ich bin hier als kleiner Johannes, um das Gleiche weiterzuerzählen und das lautet, du bist geliebt mit der größten Liebe des Universums. Und die Fragen, die du hast in deinem Herzen nach Wahrheit und nach Schönheit und nach dem Guten und nach Liebe, sind nur da drin, weil jemand sie reingelegt hat. Und dieser jemand ist Gott. Du bist unendlich geliebt. das kann sich nett anhören. Ja, ich habe die Christen an. Das ist schön, wir sind total geliebt und sowas. Ihr Lieben, das ist keine easy Aussage und wir haben uns alle gern, sondern diese Aussage hat diesen Menschen alles gekostet an diesem Tag, als er für dich gestorben ist. Jetzt sagst du, was soll das heißen? Warum ist er für mich gestorben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ich weiß nur, dass wenn du Ja zu diesem Jesus sagst, fundamental an dem Punkt in deinem Herz was anders wird und ich habe es erlebt und ich bin hier, um das zu bezeugen. Und wenn du das abgefreakt findest und sagst, nö, ich will mir das erstmal nochmal überlegen und das ist okay. Bin nicht hier, um dich in irgendwas reinzulabern und dich zu belehren, aber ich bin sehr wohl hier, um das zu bezeugen. Und nein, er ist nicht einer unter vielen. Nein, er ist nicht nur eine mögliche Angebot von 20. Er ist die Antwort auf die Fragen der Welt. Er ist die Antwort auf die Fragen der Menschheit. Er ist die Lösung für deine tiefsten Herzensprobleme, von denen vielleicht keiner weiß. Vielleicht bist du heute Abend da mit einem Schmerz, von dem keiner was weiß, mit einer Sorge oder einem dunklen Geheimnis, das keiner weiß. Vielleicht bist du heute hier und es quält dich, was du gestern getan hast und du weißt, dass es nicht gut war. Und irgendwas in dir schreit nach Wahrheit und schreit nach Versöhnung und schreit nach Güte und schreit nach Frieden. Oder du bist hier mit einer Einsamkeit, die du hinter einer coolen Maske verbirgst. Es sieht alles gut aus. Aber abends, wenn du im Bett liegst, weißt du, da ist ein Loch im Herzen und ich bin hier, um dir zu sagen, Jesus ist diese Antwort. Und ich lade dich ein, heute Abend zu Jesus zu kommen. Ich würde gerne mit jedem Einzelnen von euch ein Mojito trinken, also nicht nacheinander, das wäre schlecht, mit jedem Einzelnen oder ein Wasser trinken und dich an die Hand nehmen und sagen, ich will dich so gerne mitnehmen zu Jesus, er ist der kostbarste Schatz von meinem Leben und ich will nie wieder zurück. Nie wieder zurück. Ich würde dich so gerne mitnehmen. Ich lade dich jetzt ein zum kleinen verrückten Schritt, wenn du das möchtest. Du musst es nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Wir haben hier nicht den Rahmen, dass du, keine Ahnung, nach vorne kommen kannst oder sonst was, sondern wenn dich das vertieft interessiert, kannst du nachher auf einen der Teams zugehen oder es gibt Gesprächsmöglichkeiten. Du kannst auch meinen Namen googeln, Johannes Hartl, 5000 Sachen im Internet, wenn du tiefer reingehen möchtest, irgendwelche Vorträge und YouTube und alles Mögliche. Aber wenn du heute Abend sagst, hey, ich bin mir nicht sicher mit der Gottgeschichte, das ist irgendwie neu für mich, aber ich will diesem Gott begegnen und auch diese Jesus-Sache, vielleicht bist du auch getauft, sind ja ganz viele, oder bist irgendwie so auch von der Kirche, hast schon mal was mitgekriegt, aber das ist nie in dein Herz reingegangen, dann geh heute Abend nicht weg mit einem Mojito in der Hand und einem coolen Ding, aber wenn dein Herz nicht an der Stelle nicht weiter ist, sondern lass Jesus heute Abend in dein Herz. Ich würde jetzt was vorschlagen und zwar, wäre das okay, wenn wir einfach mal aufstehen, ihr seid so lange gesessen, ich finde es nicht so bequem auf diesen Hockern und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber und wir machen jetzt was ein bisschen spooky, okay? Ein bisschen spooky. Aber ich lade dich mal ein, wenn du willst, die Augen zuzumachen. Du musst es nicht. Aber ich mache das, weil sonst bin ich von eurer Schönheit so geblendet. Nee, und es ist einfach, es geht jetzt nicht um andere Leute, was andere sagen. Vielleicht denkst du, hey, die anderen schauen mir zu. Es geht jetzt einen Moment lang nur um Gott und dich. Es wird nachher auch gleich noch ein Lied gespielt werden, während dem kannst du das weiter in dir wirken lassen. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, schau, ich stehe vor der Tür und klopf an. Und jeder, der auf meine Stimme hört und mir aufmacht, bei dem werde ich eintreten und werde mit ihm Mahl halten. Ich werde mit ihm feiern. Und du musst heute nicht, du musst nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie fromm werden oder in irgendeine Kirche eintreten oder sonst was. Es hat eigentlich nicht so viel mit Religion zu tun, sondern es hat mit Vertrauen zu tun, mit einer Herzensbeziehung. Und wenn du mir heute Abend glaubst, du musst es nicht, ist das einfach ein Angebot. Aber wenn du das willst, dann kannst du jetzt mit diesem Gott sprechen, so als wäre er wirklich da, weil er ist wirklich da. Und ich lade dich ein, was ganz Einfaches nur zu sagen, und zwar zwei Schritte. Das erste, dass du ihm sagst, hey, es tut mir leid, dass ich so lang und so viel ohne dich gelebt habe. Und vielleicht fällt dir auch was ein, wo du merkst, das war nicht gut. Das war nicht gut. Du weißt es eh. Wenn du in was drin bist, was nicht gut ist, du spürst, wir Menschen spüren es ja. Und das Zweite, dass du dann sagst, und Jesus, bitte komm in mein Herz rein und nimm das weg. Weißt du, Jesus hat am Kreuz all das Zeug, was dich festhält und kaputt macht, das hat er vernichtet, sodass du frei sein kannst. Ich bete das einfach mal laut vor und du kannst leise in deinem Herzen, musst du nicht laut aussprechen, aber kannst leise in deinem Herzen was Ähnliches beten und vielleicht kann währenddessen die Band sich schon bereit machen, weil wir dann so fließend, oder die Musik, was auch immer da kommt, so fließend übergehen. Aber wenn du willst, kannst du jetzt einfach vor Gott das bringen, was dich von ihm trennt. Dass du merkst, wow, es war nicht so gut, wie du gelebt hast die letzte Zeit oder dass du dich gar nicht für ihn interessiert hast. Schon krass, wir haben Sehnsucht nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen und wir sind selber so oft fake und gemein und hässlich. Wir sind nicht immer wahr, gut und schön. So ist es, das ist die Wahrheit. Wir sind Sünder, nennt die Bibel das. Ich bin kein bisschen besser als ihr, gell? Nur weil ich ein Mikro habe und da vorne stehe. Wir sind alle auf einer Stufe, wir brauchen alle Gott. Das Gute ist, dass Gott total gnädig ist.